medienkompetent und resilient. Der Podcast für alle, die junge Menschen auf der Suche nach sich selbst stark fürs Leben in unserer medial durchdrungenen Welt machen wollen. Von und mit Marie-Therese Stedri. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in meinem Podcast Medienkompetent und Resilient. Mein Name ist Resi und heute gibt es von mir mal wieder eine Interviewfolge. Ich bin nämlich heute nicht alleine, sondern ich habe einen ganz lieben ehemaligen Kollegen von mir heute zu Gast und zwar ist es Johannes Fischer. Hallo Johannes, grüß dich.
Hallo.
Ich freue mich, dass das heute klappt. Das ist eine relativ, spontan kann man nicht sagen, weil wir haben uns irgendwie im September dazu ausgetauscht. Das ist jetzt auch schon wieder fast 2 Monate her. Aber die Idee, daraus jetzt ein Podcast-Interview zu machen, die ist dann doch irgendwie relativ spontan entstanden. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das heute für dich auch Premiere, oder?
Ja, also so ein Stück weit. Ich war tatsächlich schon mal mit meinem Kollegen, dem anderen Johannes, aus unserem Projekt in einem Podcast von der AWO. Ich weiß aber nicht mehr, um was es da ging. Das ist auch schon ein paar Jahre her, insofern.
Sehr schön. Nee, dann machen wir heute eine neue Runde. Und zwar haben wir uns, wie ich eben schon angedeutet hatte, wir waren dieses Jahr im September zusammen bei dem großen Fachtag, den das Netzwerk Medienpädagogik Sachsen jedes Jahr organisiert. Und da ging es um das Thema Creativity, Coding und Culture. Und da gab es einen Gaming-Zirkel, wo ich mit Waldspatzmedien eine Station angeboten habe, wo es um das Thema Resilienz und Gaming ging. Inwieweit man Gaming nutzen kann, um Resilienz zu stärken, wie da Verbindungen sind und so weiter und so fort. Und du hattest dir an dem Tag die Zeit genommen. Du warst, glaube ich, fast die gesamte Dreiviertelstunde, die das lief, irgendwie bei mir an der Station. Und dann im Nachgang bist du auf mich zugekommen und meintest, hey, ich habe da auch schon mal eine Veranstaltung dazu gemacht. Ich kann dir mal die Folien schicken. Und dann hast du das getan. Ich habe die Folien angeschaut und dachte mir, das ist eigentlich eine gute Grundlage für eine Podcast-Folge. Und genau deswegen sitzen wir heute hier gemeinsam vor unseren Mikrofonen und wollen dazu jetzt ein bisschen quatschen. Magst du dich vielleicht erstmal ganz standardmäßig, so wie ich das immer in meinen Interviews mache, mit den 3 Hashtags vorstellen? Hast du da was vorbereitet für uns?
Ja, und ich finde es jedes Mal unfassbar stressig, mir solche 3 Hashtags auszudenken, weil sich das ja auch wieder, also ständig ändert. Je nachdem, in welchem Kontext man irgendwie arbeitet und unterwegs ist. Und also passend zur Folge, ich betrachte mich selber als Hashtag-Nerd. Seit meiner Schulzeit spiele ich Computerspiele, Sammelkartenspiel, Pen-and-Paper-Rollenspiele, auch immer noch mit meinen alten Schulfreunden in größeren Abständen. Insofern Hashtag-Nerd als ersten. Als zweites auch genau aus dem Grund, dass man ständig irgendwas anderes macht über die ganze Zeit hinweg, Hashtag vielfältig. Also es gibt einfach super viele Formate und Zielgruppen und Themen, mit denen man irgendwie zu tun hat. Und da kann ich mich an sich kaum entscheiden. Deswegen Hashtag vielfältig, der zweite und der dritte Hashtag Seniorenbildung, weil das sind einfach immer jedes Mal so herzige Leute und es ist einfach so erfüllend, mit älteren Menschen zum Thema Medien zu arbeiten.
Cool. Das finde ich total schön, dass du das sagst, weil ich nämlich für mich in meiner bisherigen Laufbahn wirklich festgestellt habe, dass so die eine Zielgruppe Menschen, mit denen ich selber nicht so gut klarkomme, weil mir da manchmal Geduld fehlt oder ich weiß auch nicht, dass die SeniorInnen sind. Deswegen jedes Mal, wenn ich da eine Anfrage bekomme, die in die Richtung geht, lehne ich immer dankend ab und sage es, ich habe Leute in meinem Netzwerk, die lieben das, die können das richtig gut und die empfehle ich dann gerne weiter. Das ist nämlich immer dann auch schön für mich, dass ich halt weiß, okay, nee, ich muss auch nicht alles machen. Ich kann da auch meiner eigenen Freude und Energie folgen und das ist völlig okay, weil es gibt so Leute wie dich und eben auch ne, die Projekte, die da auch so dazu gehören, die man da wärmstens weiterempfehlen kann. Deswegen schön, dass du da jetzt auch nochmal den Punkt aufgemacht hast. Und vielfältig ist vielleicht jetzt so das Schlagwort, was ich mal aufgreifen würde, weil wir kennen uns ja jetzt auch schon länger. Ich habe auch schon häufiger jetzt mit euch als Waldspatzmedien zusammengearbeitet. Vielleicht kannst du uns mal aufklären, was du beruflich machst, in was für einem Projekt du arbeitest und wie vielfältig da eben auch eure Themen sind, weil du bist ja jetzt an sich kein Gaming- und Resilienz-Experte, auch wenn du schon lange Computerspiele spielst, hast ja eben schon gesagt, aber das ist ja jetzt nicht so das eine Hauptthema, mit dem du dich jeden Tag beschäftigst, sondern das ist bei euch ja sehr vielfältig. Vielleicht gibst du uns da erstmal noch so ein bisschen einen Einblick, was du generell so machst.
Genau, also du hast schon ganz richtig gesagt, ich bin weder Gaming noch Resilienz, Experte. Klar sind es irgendwie Themen, die bei mir vorkommen, aber das ist ja dann eher ein privater Zugang und darüber entwickeln sich dann halt irgendwelche beruflichen Interessen. Was ich jetzt gerade mache, ist, dass ich im Treibhaus e.V. in Döbeln arbeite, das ist ein soziokulturelles Zentrum und dort sind wir von der Sächsischen Landesmedienanstalt gefördert für Medienbildung für Erwachsene. Das ist ein Förderprogramm, das existiert in ganz Sachsen. Da gibt es 15 sogenannte Wirkungskreise und wir haben einen davon gewonnen mit dem Treibhaus e.V. Und da sind wir ein Zweierteam, Johannes und Johannes, die da in dem Dreieck Döbeln, Riesa und Oschatz Medienbildung für Erwachsene machen mit dem Schwerpunkt Nachrichten- und Informationskompetenz. Und Erwachsene heißt von 18 bis ganz alt. Deswegen schon allein von den Zielgruppen her sehr heterogen, von jungen Menschen, die gerade im Übergang von Schule ins Berufsleben sind, über Eltern, über mittelalte Menschen, die sich irgendwo ehrenamtlich engagieren oder mitten im Berufsleben stehen, Lehrkräfte. Wir arbeiten mit Seniorinnen und Senioren, geben da irgendwelche Kurse und Beratungsangebote, um die Barrieren abzubauen, die da zu neuen Medien und dem Internet und Internetangeboten bestehen. Wir machen Kurse und Workshops für Menschen mit Behinderungen. Da sind wir mindestens zwei, dreimal im Jahr in irgendwelchen Werkstätten und arbeiten dort mit den Angestellten. Genau, also von den Zielgruppen sehr unterschiedlich und auch von den Formaten. Also das sind Workshop-Angebote, die dann den ganzen Tag oder über mehrere Tage gehen. Das sind Vorträge, das sind Diskussionsrunden, das sind Beratungsnachmittage, wo wir im 1:1-Gespräch versuchen, Fragen zu klären. Ich habe auch schon quasi Beratungsgespräche mit Eltern geführt, die dann quasi eine Einzelfallberatung waren, weil die irgendwelche Sorgen, Nöte zum Medienkonsum ihrer Kinder hatten. Genau, also es ist schon sehr vielfältig.
Genau, ne? Und wie gesagt, ich habe es eben schon erwähnt, wir arbeiten jetzt auch schon seit über 3 Jahren relativ regelmäßig zusammen, ne? Ich übernehme immer mal auf Honorarbasis so ein paar Aufträge von euch im Bereich Erwachsenenbildung, bin da auch schon viel, viel rumgekommen und habe auch schon mit unterschiedlichsten Zielgruppen da meine Erfahrungen sammeln dürfen. Das funktioniert immer sehr, sehr schön. Und das ist deswegen auch so herrlich organisch gewachsen, weil wir uns einfach auch noch aus unserem früheren Leben kennen. Also vor allen Dingen so ich aus meinem früheren Leben, als ich noch nicht selbstständig war, weil wir beide in diesem Projekt SAEK, Sächsische Ausbildungs- und Erprobungskanäle, gearbeitet haben. Das ist so das Feld, über das wir uns letztendlich auch kennengelernt haben, ne?
Genau. Da war
Das
ich noch
heißt,
Praktikant
genau.
und Honorarkraft. Da
Ja.
bin ich quasi erst reingewachsen.
Genau, ne? Das heißt also, wir kennen uns schon relativ lange und stehen in einem relativ regelmäßigen Austausch. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne eine liebgewonnene Tradition hier in meinem Podcast jetzt gerne noch anbringen. Und zwar sind das meine Stärkenkarten für Kinder und Jugendliche, die ich gerne als Icebreaker nutze. Wir brauchen jetzt keinen Icebreaker, weil, wie gesagt, wir kennen uns schon lange, aber vielleicht kennen wir uns ja noch nicht von allen Seiten. Und deswegen würde ich mit dir jetzt gerne 2 Runden dieses kleinen Kartenspiels machen. Das funktioniert so: Ich mische hier die Karten, du sagst dann irgendwann Stopp. Und dann nehmen wir einfach den Impuls oder die Frage, die auf der Karte steht, und tauschen uns dazu kurz miteinander aus. Okay?
Alles klar.
Ich mische mal. Du sagst dann einfach Stopp.
Stopp.
Okay. Das geht ein bisschen in die Richtung, wie wir schon als Einstieg begonnen haben mit den 3 Hashtags. Hier geht es jetzt nämlich um die Karte. Ich halte mal so, dass du gucken kannst. Welche 3 Worte beschreiben mich liebevoll?
Oh
Das ist
Gott.
jetzt hier
Ha.
die Karte. Und da wir das ja beide machen, also ich kann dir anbieten, dass ich einfach mal anfange, dann hast du noch so einen Moment länger Zeit zum Nachdenken. Nicht, dass ich die Worte jetzt schon super, also ich habe da jetzt natürlich auch nichts vorbereitet, aber wenn ich jetzt überlege, welche drei Worte beschreiben mich liebevoll, würde ich schon sagen, das eine Wort ist Kreativkopf, ne? Weil es soll ja ein Wort sein, sonst hätte ich kreativer Kopf gesagt, aber Kreativkopf ist auch okay. Das passt, denke ich, ganz gut. Dann als zweites Wort, was mich liebevoll beschreibt, also ich finde, es ist dieser Zusatz liebevoll, ne? Der das so ein bisschen herausfordernd macht, aber das ist ja absichtlich so gemacht. Ich sag mal ordnungsliebend, weil ich das schon gerne habe und auch so ein Stück weit brauche, dass ich Ordnung und Strukturen um mich herum habe, auch wenn das nicht immer nur das Leben leichter macht. Aber es ist trotzdem, ich finde es gut und es beschreibt mich halt auch. Und das dritte Wort, was mich liebevoll beschreibt, ist ja, also mir kommt gerade das Wort Funkenzünderin irgendwie, weil ich bin ja so eine begeisterungsfähige Natur und da ich mag so dieses Bild irgendwie, dass man so sprüht vor lauter Funken und dann manchmal damit eben auch andere Leute so erreicht und bei denen was auslöst. Das finde ich ganz cool. Also Kreativkopf, ordnungsliebend und Funkenzünderin. Und jetzt darfst du, lieber Johannes.
Ja, na die, ich fange mal, also ich kann ganz gut bei dir anknüpfen, weil ich brauche immer so Leute, die auch Funken zünden und ich bin dann leicht entflammbar.
Ah, cool.
Also vielleicht, oh Gott, ein Wort. Ich bin ein Resonator. Also wenn Leute was auf mich geben, dann reagiere ich darauf sehr gut. So.
Ja.
Also das funktioniert super, wenn Leute enthusiastisch sind, dann holt mich das total ab. Und dann bin ich Cheerleader und bin dann mit am Start.
Cool.
Genau, also vielleicht auch Cheerleader. Ja, dann nehme ich das
Also ich
gleich als
wollte gerade sagen, ist
zweites.
auch ein schönes Wort, ja.
Genau, weil das ist im Freundeskreis auch so ein Ding. Wenn dann Leute irgendwelche Herausforderungen oder Probleme haben, dann sage ich Go Girl. Und gebe alles, was gebraucht wird, damit das funktioniert.
Cool.
Bob. Ja, das sind ja Sachen, die gehen alle irgendwie ins Private. Ich würde mich auch als mitfühlenden Menschen beschreiben. Also interessiere mich sehr dafür, wie es so anderen Leuten geht. Versuche die zu pampern und zu päppeln. Ja.
Cool. Ja, sehr schön. Wunderbar. Dann haben wir uns durch die erste Karte durchgearbeitet, aber wir machen noch eine zweite. Mal gucken. Ich mische auch schon wieder. Also du darfst dann gerne wieder Stopp sagen.
Da, stopp.
Jo, da haben wir. Da habe ich die Karte. Warte, es ist noch so ein bisschen. Wobei bin ich heute selbstständiger? Da wäre jetzt noch die Frage im Vergleich zu. Wir können ja mal sagen, unserem jüngeren Ich und wir dürfen die Art des jüngeren Ich selber bestimmen, ob es jetzt Kind oder Jugendlich oder vor 5 Jahren ist. Also bei mir ist das natürlich relativ klar. Also das Erste, was mir da jetzt kommt, ist einfach so Thema Arbeitswelt, ne? Ich bin ja auch buchstäblich selbstständiger als noch vor 5 Jahren, weil ich einfach selbstständig arbeite. Deswegen ist das bei mir jetzt so ein Selbstläufer, den nehme ich jetzt auch. Aber du hast da vielleicht noch eine andere Anekdote, die du teilen möchtest.
Ja, also bei mir ist es zum, also ne, wenn man es jetzt beruflich betrachtet, ist es genau andersrum. Ich bin jetzt selbstständiger, weil ich jetzt ein Projekt selbst gestalten kann, als Mitarbeiter in einem Projekt. Und vorher war ich ja nur Honorarnehmer in Anführungsstrichen und war dann immer darauf angewiesen, was andere Leute mir so zuteilen und geben. Und jetzt kann ich das selber gestalten und bin da ganz selbstständig in dem, was ich so machen kann, weil ich
Ja.
einfach mit Chef bin. Und das ist total
Ja.
schön.
Ja, ist cool. Ist auch cool, dass das so im Prinzip geht es ums Gleiche, ne? Es geht so um die Freiheit, die man hat, die Gestaltungsfreiheit in dem, was man tut. Und dir bietet jetzt halt dieser Rahmen des Projekts, in dem du arbeitest, bietet dir diesen Gestaltungsfreiraum. Und bei mir ist es halt dieser Rahmen der Selbstständigkeit, in dem ich da meine Sachen mache und so weiter und so fort. Also ist auch ganz spannend, wie da manchmal so der Blick irgendwie der gleiche sein kann oder das Gefühl, was man dabei hat, das gleiche sein kann, auch wenn der Kontext ein ganz anderer ist, ne? Ist irgendwie
Ja.
Ganz
Ja.
spannend.
Und es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an, ne? Ich arbeite
Ja.
halt jetzt in einem soziokulturellen Zentrum. Wir haben flache Hierarchien. Mein Chef hat keine Ahnung von Medienbildung und der sagt, ich habe das Vertrauen in euch. Ihr habt den Antrag geschrieben. Macht euer Ding. Ne? Das kann bei einem anderen Träger natürlich ganz, ganz anders sein.
Ja. Nee, aber also ich merke das auch immer in der Zusammenarbeit mit euch, dass das schon auch eine angenehme Zusammenarbeit dadurch ist, weil man eben dann auch in Zusammenarbeit mit den externen Leuten wie mir auch immer guckt, okay, wie können wir so den Rahmen, der uns zur Verfügung steht, so nutzen, dass es für alle Seiten am Ende halt am besten passt. Ne? Das ist ganz cool. Okay, dann lass uns doch jetzt mal von diesem kleinen Impulskarten-Exkurs die Brücke hinschlagen zu dem Thema, worum es heute gehen soll, ne? Gaming und Resilienz. Das war ja das, was uns heute hier so zusammengeführt hat. Und vielleicht kannst du uns da erstmal ein bisschen mitnehmen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dich mit dem Thema in Kombination auseinanderzusetzen. Gab es da irgendeinen Impuls, irgendeine Anregung oder gab es eine Anfrage von einer Einrichtung, die dich dazu gebracht hat? Wie ist das bei dir in der Arbeit aufgetaucht, das Thema?
Also das war ein Prozess, ne? Also zum einen der biografische Teil, das hatte ich vorhin schon mal angerissen, habe mein Leben lang irgendwie mit Games verbracht und habe da meine unterschiedlichen Erfahrungen gemacht, gute und schlechte. Und irgendwann, wenn man dann älter wird, dann fängt man auch an, rückblickend das zu reflektieren und zu hinterfragen, wie so der eigene Medienkonsum war. Und dadurch, dass man dann in die Profession irgendwie so reingerutscht ist, hat man dafür dann auch irgendwie Wörter und Begriffe gefunden. Das war natürlich dann erstmal ganz hilfreich, so das eigene Leben zu betrachten. Und gleichzeitig über die Arbeit, gerade mit Lehrkräften und auch Eltern, haben wir dann festgestellt, Mensch, da gibt es ganz häufig überhaupt keine Auseinandersetzung mit der Thematik Gaming, sondern das ist, wenn dann ein defizitärer Blick, so Jugendliche zocken und die versauen sich damit das Leben und die verbringen damit viel zu viel Zeit und das ist Hedonismus und Flucht vor der Lebenswelt und bliblablub. Und wenn man dann mal gefragt hat, ja, was spielen die denn so, dann kam in der Regel relativ wenig, also sowohl Lehrkräfte als auch vor allen Dingen Eltern. Haben wir dann festgestellt, haben ganz häufig nur ein sehr diffuses Bild davon, warum sich ihre Kids zum einen überhaupt für das Thema Gaming interessieren und zum anderen wissen sie ganz häufig nicht so, was spielen die da überhaupt, was sind die einzelnen Themen, die da behandelt werden, was ist gerade irgendwie in, was sind so in den einzelnen Milieus und Subkulturen überhaupt für Dinge, die gerade angesagt sind. Oder was ist Twitch? So. Das sind auch so Themen, ja, vielleicht existiert das Wort in deren Wortschatz, aber sie wissen nicht oder wenig damit anzufangen. Das ist so die eine Dimension. Und dann irgendwann, ist natürlich jetzt auch schon wieder, oh Gott, 3 Jahre her, glaube ich, her, habe ich das erste Mal, hat mir der Algorithmus von YouTube ein Video reingespielt von Jane McGonigal, eine Autorin und Spieleentwicklerin aus den USA. Und die hat da einen tollen TED-Talk gehalten, den ich ganz inspirierend fand. Da ging es nicht direkt um das Thema Resilienz, sondern da ging es darum, dass wir ganz viele Leute haben, die unglaublich motiviert sind, Spiele zu spielen, aber diese Motivation sich schwer auf das Handeln in der analogen Welt übertragen lässt. Und ihr Take war dann, hey, wir brauchen einfach coole Spiele, die Leute dazu motivieren, zum einen zu lernen über Spiele und zum anderen die irgendwie selbst zu ermächtigen und da rauszutreiben und zu sagen, okay, krass, ich bin in meinem Spiel ein mächtiger Mensch und das kann ich auch in der analogen Welt sein. Und da triggerte das irgendwie bei mir im Kopf so ein paar Steine um, die dann gesagt haben, ja klar, sie hat da vollkommen recht, irgendwie hat das was damit zu tun, dass sich Leute in der echten Welt ohnmächtig fühlen, angesichts von ganz vielen globalen, aber auch natürlich auch persönlichen Krisen.
Ja. Also das ist ja wirklich so, das ist auch so, Also bei mir ist auch, wenn ich auf meine eigene Medienbiografie zurückgucke, ich habe als Jugendliche so ein bisschen gespielt. Ich würde mich jetzt nicht als klassische Gamerin bezeichnen. Das ist ja sowieso auch oft so genderbedingt. Manchmal, ab wann darf ich mich und wenn ich welche Spiele spiele, wann bin ich dann, wann darf ich Gamerin sein und wann nicht? Vom Gefühl her würde ich mich jetzt so nicht bezeichnen, aber ich habe in der Jugend relativ viel gespielt. Das ist dann aber abrupt geendet. Ich weiß, kann auch gar nicht genau sagen, wann. Also im Studium habe ich definitiv schon nicht mehr gespielt. Aber deswegen, es war dann im Studium, war es bei mir mal so, deswegen, ich baue jetzt die Brücke, weil ich habe dieses Jane McGonigal-Video vor einigen Jahren auch schon gesehen, als ich mich im Studium dann wieder mit Computerspielen auseinandergesetzt habe, weil mich das Thema natürlich auch weiterhin fasziniert hat, auch wenn ich selber nicht mehr so tief in der Materie dann drin gesteckt habe. Und ich bin damals eben auch schon über dieses Video gestolpert und fand das sehr inspirierend, weil das wirklich weggegangen ist von diesem, wie du es genannt hast, defizitären Blick auf Gaming und Zocken hin zu so einer, ja, letztendlich schon auch irgendwie ressourcenaktivierenderen Perspektive. Also wirklich drauf zu gucken, was sind denn so Skills und Motivationsfaktoren, die Menschen einerseits dazu bringen, so viel Zeit in Spielen aufzuwenden und da ja auch viel Energie am Ende reinzustecken in die Überwindung von irgendwelchen Hindernissen. Und wo liegen dann eventuell halt im analogen Leben die Hürden und Hindernisse, die uns davon abhalten, die Energie, die wir im Spiel in die Problemlösung investieren, im analogen Leben halt nicht zu investieren. Und das hat aus meiner Sicht auch ganz, ganz viel mit Resilienz zu tun, ne? Da gibt es ja diese sieben Schlüssel, mit denen ich da auch sehr gerne arbeite. Also Akzeptanz, Optimismus, Selbstwirksamkeit, das ist natürlich beim Gaming auch ein ganz großes Ding. Eigenverantwortung, Lösungsorientierung, soziales Umfeld und Zukunftsorientierung. Und das sind ja im Prinzip alles auch Bereiche, mit denen ich im Spiel aktiv bin, mal mehr, mal weniger bewusst, aber also deswegen ist, glaube ich, so diese Grundlage von dem, was die Jane McGonigal da in ihrem TED-Talk geteilt hat, wirklich was, die da mit uns beiden ganz gut in Resonanz gegangen ist. Ich werde das Video auch in den Shownotes zur heutigen Folge natürlich teilen, ne, dass all diejenigen, die es noch nicht kennen oder nochmal schauen wollen oder so, dass die da nochmal reingucken können. Und dann nimm uns doch mal ein bisschen mit. Du hast jetzt gesagt, das Video hat in dir dann so ein paar Steine im Kopf zum Umfallen gebracht. Wie hat sich das geäußert oder was hast du dann da draus gemacht?
Na, zum einen fand ich, ne, also auch wieder so aus, also vorher habe ich dann ganz oft auch mit mir und meiner Biografie gehadert, ne? Also gerade durch diesen defizitären Blick, ne? Ich habe halt geguckt, okay, ich habe viel gespielt und klar, habe dann auch Gründe dafür gefunden und zum Teil war es auch so dieses ganz klassische, ne? Also zum einen, klar, Spiele sind irgendwie spannend und machen Spaß und erzeugen irgendwie Immersion und Flow und dann hat man Lust zu spielen. Und auf der anderen Seite war es aber auch ganz sehr so ein, das, was man so als klassisch defizitär betrachtet, ne? Also irgendwie so ein Abstandgewinn von realweltlichen Problemen, so als Coping-Mechanismus. Ich bin und war auch eher ein introvertierter Mensch, also hatte wenig Bock, irgendwie auf Partys zu gehen, auch dann im Studium. Und fand das aber auch immer total okay oder habe eher von der Außenwelt gespürt bekommen, so, nee, ist irgendwie nicht cool und okay. So, das ist, du bist da ein Einhorn. Und was ich dann aber wieder total schön fand an diesem Blick von Jane McGonigal war, da zu gucken, ja, krass, aber alle Leute, die sich irgendwie damit beschäftigen, egal aus welchen Gründen, die sind da irgendwie fokussiert und die sind in Spielen hilfsbereit, gehen zu Fremden hin und sagen denen, hey, ich helfe dir jetzt. Die sind lösungsorientiert und die sind ehrgeizig und haben da ganz viel Motivation und aus einem ganz einfachen Grund, weil sie dort etwas erfahren, was sie vielleicht in der realen Welt nicht so sehr erfahren. Und das ist irgendwie Akzeptanz, Bestätigung, irgendwie ein persönliches und positives Feedback. So, man bekommt Vertrauen geschenkt, ohne was dafür tun zu müssen. Also man geht zu fremden Leuten hin und die sagen, alles klar. Du siehst kompetent aus. Dir gebe ich jetzt die Aufgabe, den Drachen zu töten, der unser Dorf terrorisiert. So, und dann gehen sie los und töten den Drachen, der das Dorf terrorisiert, weil sie es können. Und weil sie sich das zutrauen. Und vielleicht ist es schwer und vielleicht brauchen sie mehrere Versuche. Aber sie kriegen es hin, irgendwann. Und das Spiel belohnt einen dafür. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen, ne, man hat es vielleicht auch durch die ganzen Protestbewegungen der letzten Jahre gesehen, die irgendwie von jungen Menschen getragen und getrieben wurden. Alle Leute oder viele Leute haben gesagt, hey, mega geil, euer Engagement ist ganz toll. Und was folgte daraus? Aber politisch und real weltlich mittelfiel. Also es gab schon so einige Diskussionen, die sich ein bisschen vom Ton her geändert haben. Aber gab es irgendwelche krassen Gesetzesinitiativen? Haben sich irgendwelche Bedingungen in Schulen geändert, in unserem Leben, wie wir mit Verkehr umgehen, etc. pp. Also gibt es ja ganz viele Themen, die da angeschnitten wurden. Und das ist so ein Ding, wo ich auch ein bisschen resigniert war und gedacht habe, ja krass, irgendwie die Leute reißen sich ein Bein aus, aber werden nicht ernst genommen oder nur zum Teil. Und das passiert aber in Spielen permanent und ständig. Und das irgendwie mal übertragen zu können, den Gedanken, fand ich total attraktiv, dass man da mal ganz gezielt rangeht und sich überlegt, okay, wie können denn Spiele zum einen sein, dass sie Leute fit machen für realweltliche Herausforderungen und zum anderen aber auch, wie können wir den Spirit übertragen? Wie können wir Leute in der realen Welt so motivieren, am Ball zu bleiben und sich für Sachen einzusetzen, wie es Spiele schaffen, ohne halt jetzt die ganze Zeit irgendwie Level-Up-Karten durch die Gegend zu tragen?
Ja, finde ich auch ganz spannend. Ich glaube, das hat, glaube ich, wirklich viel wieder mit Flow und Motivation einfach zu tun, ne? Das ist ja bei Spielen ganz oft so, dass die sich dann vom Schwierigkeitsgrad her und dem Anspruch der Aufgaben, die da an einen gestellt werden, dass die meistens genauso an der Grenze des Schaffbaren sind, dass es halt nicht langweilig ist und man sich unterfordert fühlt. Und dass es aber schon eben auch so hart an der Grenze ist, oh, schaffe ich das oder schaffe ich es nicht? Und wenn man es dann eben geschafft hat, dann wird man wieder belohnt mit dem Erfolgserlebnis der Bestätigung, ne? Das analoge Leben, das funktioniert halt oft leider nicht so, dass es sich automatisch anpasst an das, was man als Individuum irgendwie mitbringt. Und gleichzeitig finde ich das aber trotzdem als Bild sehr, sehr cool. Ich bin jetzt neulich mal über eine Methode gestolpert oder mir kam dann selber so der Gedanke, als ich mich auch wieder mit dem Spiel Gaming, ich glaube, da ging es um Gaming-Suchtprävention letztendlich, auch da wieder, ne, defizitärer Blick, und dann saß ich da an der Veranstaltung. Und dann dachte ich mir aber so, wie wäre es denn, wenn man, ich habe das jetzt in meinen Workshops noch nicht gemacht, aber das könnte, glaube ich, ein cooler Ansatz sein, wenn man sich mal die Frage stellt, okay, stell dir mal vor, du als realer Mensch, der du in deinem normalen Leben bist, bist jetzt doch nur in Anführungsstrichen ein Avatar in einer Spielwelt. Ne? Gibt ja manchmal so diese Analogie, das ganze Leben ist ein Spiel, und gibt es ja auch die verrücktesten Verqueren. Also der Film Matrix ist vielleicht noch so der popkulturell greifbarste. Es gibt auch noch schwurbeligere Blicke auf die ganze Sache. Das Tor will ich jetzt nicht aufmachen, aber jetzt mal gesetzt dem Falle, man begibt sich in die Situation und stellt sich vor, okay, wenn mein reales Leben jetzt ein Spiel wäre und ich mit meinem Körper und meiner Persönlichkeit, die ich bin, der Avatar in diesem Spiel bin, dass ich dann, Stichwort wieder Ressourcenaktivierung, mich überhaupt erstmal bewusst damit auseinandersetze, was sind denn meine Skills, die ich mitbringe? Was kann ich gut? Was kann ich vielleicht auch nicht? Weil das ist ja im Spiel oft auch sehr klar vorgegeben, oder kann man sich ja oft auch bei vielen Spielen zu Beginn des Spiels auch irgendwie so einstellen und aussuchen, ne? Dass ich halt sage, mir kommt jetzt spontan, ich habe halt als Kind habe ich Gameboy, habe ich Pokémon gespielt, die rote Edition, und da war klar, du musst mit Glumanda starten, weil damit hast du die besten Startchancen, weil es ist die rote Edition, ne? Und da eben klar zu haben, okay, ich entscheide mich bewusst für die und die Stärke oder Fähigkeit, weil die mir Vorteile bietet, das ist im Spiel manchmal relativ offensichtlich, im normalen Leben halt so gar nicht. Sondern da ist eher die Frage, was bringe ich denn von meiner Persönlichkeit her für Stärken mit, was habe ich aber auch für Schwächen, und wie kann ich beides irgendwie gut nutzen, um die Herausforderungen und Hindernisse, die ich halt in meinem Alltag zu bewältigen habe, irgendwie gut und konstruktiv umzugehen. Also das irgendwie so, sich selber halt mal als Avatar zu betrachten und zu überlegen, was sind meine Skills und Handicaps und wie kann ich die bestmöglichst umsetzen. Das fand ich mal eine spannende Idee, was man in Workshops mal machen könnte. Hab jetzt noch keinen Erfahrungswert, hab das noch nicht gemacht. Aber ich spiele an der Stelle den Ball gerne zurück an dich. Hast du schon Erfahrungen gemacht, jetzt dieses Thema Gaming und Resilienz irgendwie mit den Zielgruppen, mit denen du so arbeitest, auch schon mal ganz konkret irgendwie anzuwenden oder umzusetzen?
Darauf gehe ich gleich ein. Denn
Gut.
ich will noch ein was kurz ergänzen zu dem, was du vorher gesagt hast. Also
Mach
gerade
das.
so dieses sichtbar machen von irgendwie Stärken, Kompetenzen, Fähigkeiten, finde ich einen total spannenden Aspekt. Denn klar, Spiele machen das die ganze Zeit. Ne? Da kriegt man irgendwie ein Level up oder der ganze eigene Charakter ist irgendwie durch Werte ausgedrückt. Ne? Man hat irgendwie Wissen und Mut und Stärke und Konstitution und was auch immer. Einfach so von der Denke her ist es ja an sich aber ein ganz ähnlicher Prozess im realen Leben wie auch in einem Computerspiel, diese Werte zu erhöhen. Also, ne, da sitzen dann Leute
Stimmt.
stundenlang da und fangen an, irgendwie zu leveln, um den nächsten Boss zu besiegen, weil sie es gerade noch nicht können oder die nächste
Ja.
Aufgabe zu lösen oder die farmen sich dann Ressourcen und stecken dann stundenlang da rein. Und im echten Leben sitzen wir dann halt da, machen Sport, lesen Bücher, um unsere Stärke, Geschicklichkeit oder unser Wissen zu erhöhen, um die nächste Aufgabe zu schaffen. Also an sich sind das ja ganz ähnliche Prozesse. Bloß bei dem einen gibt es halt diese Visualisierung und das Feedback und die Belohnung. Und auf der anderen Seite wird man dann vielleicht belohnt mit, du hast nur eine 3 bekommen, da wäre aber auch eine 2 drin gewesen bei der Mathearbeit.
Ja.
So, ne? Also da können wir vielleicht auch den Aspekt da mal mit reinholen, so wie gehen wir mit Leuten, vor allen Dingen auch mit jungen Menschen um.
Ja.
Das nochmal so als kleiner Nachsatz. Aber da machen wir schon wieder ein ganz anderes großes Thema auf. Zurück zur eigentlichen Frage. Habe ich da methodisch schon mal was mit zugemacht? Also leider noch nicht in dem großen Umfang. Was wir gemacht haben, also angrenzende Themen. Ich hatte mal auf einer Tagung einen kurzen Workshop zu dem Thema gegeben. Das war ganz nett, weil da habe ich quasi als methodischen Teil zu meinem Input so eine kleine Spielewerkstatt gemacht mit den Multiplikatoren, die da waren. Also da ging es dann darum, in einer Viertelstunde oder so mal ganz holzschnittartig eine Spieleidee zu entwickeln, sich quasi ein Thema, ein Genre zu überlegen, irgendwelche Kernmechaniken, also was motiviert dann Leute, da das zu spielen, was sind so Herausforderungen. Und aber eben auch, was sind Kompetenzen, was ist der Fokus von diesem Spiel? Das dann von Anfang an mitzudenken. Also, dass es da gar nicht, also zum einen schon darum geht, das Spiel soll Spaß machen, sondern aber auch Spiele zu entwickeln, die ganz gezielt irgendwelche Probleme oder Themen anpacken. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass das ein bisschen was ausgemacht hat bei den Leuten, dass die dann nochmal einen anderen Blick auch auf Spiele bekommen haben, rein von dem Blick so Spielmechanik, also wie sind Spiele gebaut, damit sie vielleicht gute Spiele werden, da irgendwie mal einen Impuls zu setzen. Was wir mit Eltern mal gemacht haben oder machen wollten, war so eine Eltern-LAN, also dass man mit Eltern Spiele spielt und dann wie in einem Filmgespräch quasi ein Vorgespräch führt, so das und das spielt ihr gleich und dann ein Nachgespräch führt, okay, was habt ihr da erlebt, was war irgendwie spannend. Da waren leider nicht so viele Eltern da, da konnten wir nicht so viel motivieren, aber die, die da waren, fanden das total toll, weil die hatten vorher zum Teil noch gar keine Berührungspunkte. Und die meinten so, oh, ja, Ego-Shooter finden wir irgendwie blöd und das finden wir irgendwie überfordernd und keine Ahnung. Und da ging es schon relativ schnell da rein, hat wenige Minuten gedauert, da waren die emotional schon involviert in das Spielen an sich. Und das war ein schönes Gedankenexperiment oder da mal die Perspektive zu wechseln. Und ich denke, das hat ein großes Potenzial. Also zum einen den Perspektivwechsel anzuregen, so, okay, begebt euch mal in die Situation von spielenden Leuten. Was motiviert, was macht Spaß, was sind Themen, die irgendwie angepackt werden, aber eben auch drauf zu gucken, okay, was sind denn gute Spiele, die uns vielleicht unterstützen, dabei Lebensthemen zu bearbeiten oder uns irgendwas fachlich, sachlich beizubringen. Also gerade Geografie, Geschichte etc. habe ich nach meiner Schule nochmal unglaublich viel gelernt durch Spiele. Ich spiele total gern Rollenspiele, Strategiespiele. Und dann irgendwie zu sehen, okay, dieses Herzogtum war im Mittelalter dort und dort verortet. Und das waren irgendwelche Adelsstrukturen oder wie auch immer, fand ich total spannend.
Ja, mega cool. Da haben wir jetzt auch schon methodisch sind wir eigentlich schon mitten im Thema und ich habe ja auch immer so eine Standardfrage, die droppe ich jetzt hier an der Stelle, weil sie so gut passt. Und zwar die Frage nach der Lieblingsmethode. Also generell so in den Angeboten und Workshops, die du so umsetzt, gerne auch unabhängig von diesem Gaming- und Resilienz-Thema, gibt es da so eine Methode, wo du sagst, mit der machst du regelmäßig super Erfahrungen oder die nutzt du besonders gerne, weil die einen bestimmten Effekt erzielt. Hast du da spontan noch was im Kopf, neben dem, was du ja schon geteilt und benannt hast?
Ich glaube, ich habe nicht so die Lieblingsmethode, aber alles, was Leute partizipieren lässt, was sie irgendwie aktiviert, wo sie sich aktiv mit irgendwas auseinandersetzen und im besten Fall selber machen. Also alles, was irgendwie handlungsorientiert ist, finde ich total gut, weil man kann über viele Sachen reden und diskutieren, aber das ist meistens dann ein Sturm im Wasserglas, wenn man nicht irgendwie mal einen persönlichen Zugang zu dem Thema gefunden hat. Also wir können über Filme reden und Filmgespräche führen, aber wenn Leute mal das erste Mal selber einen Film gemacht haben, verstehen sie das Thema einfach ganz anders. Und so ist es mit Computerspielen meiner Meinung nach auch. Also zum einen selber spielen, wenn man Lust hat, sich auch noch mal ganz gezielt so mit Mechaniken auseinandersetzen, selber mal überlegen, wie kann ein Spiel sein? Also da gibt es zum Beispiel so eine App, die fand ich früher cooler, als sie heute ist. Draw Your Game. Da hat man ein Blatt Papier, also es ist auch eine Verknüpfung zwischen analog und digital. Man nimmt sich tatsächlich realweltlich ein Blatt Papier und malt das mit Stiften an und malt dort nach bestimmten Regeln ein kleines Level, kann das mit der App einscannen und das dann digital spielen. Und das ist ein relativ simples Prinzip, aber vor allen Dingen bei Kindern löst das relativ viel aus. Also der dramaturgische Bogen in der Methode ist dann an sich, dass die zum einen erstmal bockschwere Level bauen und feststellen, das macht überhaupt gar keinen Spaß, wenn es zu schwer ist. Das nächste ist dann meistens, sie machen es zu leicht, merken dann auch, es macht keinen Spaß. Und wenn man es dann ein bisschen anleitet und mit denen drüber redet, dann kommt irgendwann so eine ganz gute Balance raus, wie das, was du vorhin auch schon genannt hast. So ein Sweet Spot aus Herausforderung und Schaffbarkeit.
Genau, ja, cool. Also Draw Your Game packe ich auf jeden Fall auch mal noch mit in die Shownotes. Habe ich auch schon davon gehört, selber damit gearbeitet habe ich noch nicht. Aber ich packe es trotzdem, ich packe es in die Shownotes, dass diejenigen, die das interessiert und da genauer reingucken wollen, sich da nochmal weiter informieren wollen. Ja, und es ist letztendlich, ne, diese Passung zwischen Anforderungen und Kompetenzen, das ist ja letztendlich wirklich dieses klassische Flow-Modell von dem Wissenschaftler, dessen Namen immer niemand aussprechen kann. Csikszentmihalyi, glaube ich. Aber genau, also da kann ich gegebenenfalls auch nochmal ein paar weiterführende Infos raussuchen und mit in die Shownotes packen. Und du hast ja vorhin, also vielleicht können wir noch so einen Themenkomplex aufmachen, bevor wir dann allmählich auch die Sache rund machen. Du hast vorhin schon gesagt, im realen Leben fehlt ganz oft so dieses permanente Feedback, was einem so die persönliche Weiterentwicklung und das Voranschreiten, den Ausbau der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten spiegelt, dass einem das im Außen ganz oft fehlt. Und da gibt es ja mittlerweile auch schon seit einigen Jahren Ansätze, die das versuchen, so ein bisschen mit Blick auf die Gaming-Welt zu übertragen in die reale Welt. Stichwort Gamification ist dir ja garantiert auch schon mal über den Weg gelaufen. Was hältst du da davon als jemand, der vergleichsweise ja dann doch deutlich Gaming-affiner ist, als ich es jetzt bin? Findest du das Konzept gut? Findest du das übertrieben? Wie ist da so deine Haltung dazu? Das haben wir jetzt nicht eingeplant, aber finde ich trotzdem interessant.
Ist auch total gut und passend an der Stelle. Ich bin bei Gamification zwiegespalten. Also grundsätzlich verstehe ich das total gut, auch als Einstieg vielleicht, um Leute zu motivieren, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht irgendwie auch so Rituale zu entwickeln. Also ich nutze zum Beispiel gerade eine App, die so ein bisschen mein Alltag strukturiert und mir dabei hilft, To-Dos abzuarbeiten, und dann kriege ich da auch immer irgendwie so ein kleines Feedback. Das ist aber eine Unterstützung, weil ich schwierig finde, quasi Sachen nur wegen einer Belohnung anzugehen, sondern eher wegen der Sache und des persönlichen Wachsens so. Und das hat sicherlich psychologisch auch ganz viele tolle Gründe, die dann Menschen, die sich mit dem Thema auskennen, noch besser einordnen können, als ich das jetzt kann. Aber das, was ich viel wichtiger und spannender fände als so ein Gamification-Ansatz ist, wenn wir gesellschaftlich und allgemein in der Pädagogik und wenn wir uns so mit dem Aufwachsen von Menschen beschäftigen, den Ansatz stärken, jungen Leuten Vertrauen zu schenken, die zu stärken in den Themen, die sie interessieren, in kritisches und kreatives Denken fördern, es fördern, dass sie persönliche Netzwerke aufbauen, eine positive Selbstwahrnehmung entwickeln und Empathie, Entscheidungsfähigkeit fördern. Ne? Also ich finde nichts frustrierender, als wenn ein Mensch für ein Thema brennt, aber das ganze Umfeld darauf im besten Fall neutral, desinteressiert, im schlechtesten Fall ablehnend reagiert. Das baut Mauern auf und dann haben auch Leute keinen Bock, sich in der echten Welt, in Anführungsstrichen, sich mit Sachen zu beschäftigen. Und dann haben sie halt eher Bock, das irgendwie in einem virtuellen Raum umzusetzen, wo sie halt irgendwie eine Bestätigung erfahren. Und ich glaube, da sind wir dann auch echt wieder bei dem Thema Resilienz mittendrin.
Ja, genau. Ich habe auch gerade schon gedanklich so meine Häkchen gesetzt, wo du die Begriffe gesagt hast, weil ich da wieder bei meinen WHO Life Skills, Lebenskompetenzen war. So Empathie, kritisches Denken, kreatives Denken, Kommunikation und so weiter. Also es passt da alles super rein und das ist ja wirklich auch eine ganz, ganz wesentliche Grundlage, nicht nur in meiner Arbeit, sondern eigentlich in jeder pädagogischen Arbeit, die irgendwie einen gewissen Anspruch an sich selber hat, lassen sich da die Elemente irgendwie wiederfinden. Aber es fand ich jetzt nochmal ganz spannend, weil ich nämlich auch immer so ein bisschen zwiegespalten bin auf dieses Gamification-Prinzip. Ich finde es schon cool, dass einen das motiviert und natürlich motiviert ein Belohnungssystem ganz, ganz stark. Das ist ja auch der Grund, nicht nur, warum Leute viel Zeit mit Spielen verbringen, sondern warum viele auch zu Social Media gehen und sich da so den schnellen Dopamin-Kick irgendwie abholen, sondern dass es schon eher auch darum geht, irgendwie sich mit sich selber auseinanderzusetzen und den Menschen um sich herum. Also da gibt es auch bei uns im Schulfach Glück. Ich habe ja die Weiterbildung im Schulfach Glück gemacht und da gibt es eine Methode, die nennt sich Glückskreuz, wo man sich mit unterschiedlichsten Dingen auseinandersetzt, die einem Leben glücklich machen. Und da gibt es einmal die Unterscheidung zwischen, habe ich das Glücksgefühl kurzfristig oder stellt sich das erst längerfristig ein? Und dann noch die Unterscheidung zwischen, ist das Glücksempfinden eher mit einer niedrigen Intensität da oder mit einer hohen Intensität da? Und daraus ergeben sich dann so vier Quadranten, wenn man das als X- und Y-Achse sieht. Und dann hat man eben einmal den Bereich von Momenten, wo man sagt, das sind so Glücksgefühle mit einer eher niedrigen Intensität, die aber schnell verfügbar sind. Ne, das ist halt oft so dieses Social Media oder ich esse Schokolade oder Eis oder ne, so solche Sachen. Dann hat man die Erlebnisse, wo man sagt, das ist auch kurzfristig, stellt sich das Glücksempfinden ein und da ist aber die Intensität schon deutlich höher. Und dann aber eben auch, und das fand ich, das hat jetzt eher darauf abgezielt, was du auch dann im zweiten Teil genannt hattest, auch so Strukturen, wo man sagt, da merkt man vielleicht erst, wie glücklich einen das macht, wenn das mal wegbricht. Ne? Wenn zum Beispiel Klassiker ist immer, wenn man dann mal krank wird und eben nicht gesund ist oder wenn dann plötzlich irgendwie man Zahnschmerzen hat oder Rückenschmerzen, Knieschmerzen, irgend sowas. Ne? Da stellt sich dann wirklich erst längerfristig so das Verständnis ein, oh, es macht mich glücklich, dass ich eigentlich so frei und schmerzlos irgendwie mein Leben gestalten kann oder irgendwie ein eigenes Handy zu haben oder ein Auto oder wie auch immer. Ne? Und das, was einen aber langfristig und mit einer hohen Intensität glücklich macht, das ist alles, was sich so um Beziehungen und persönliche Entwicklung dreht. Und das fand ich jetzt auch noch mal ganz schön, weil das für mich noch mal jetzt zu dem, was du von über Gamification erzählt hast, schön die Brücke geschlagen hat. Ja, Belohnung, kurzfristig schnelles Glücksempfinden, das ist so unten dieser Bereich der Momente. Und eigentlich sollte es aber darum gehen, in dem Bereich, ne, hohe Intensität langfristig mit Beziehungen und persönlicher Entwicklung irgendwie dran zu arbeiten, weil das ist letztendlich auch genau der Ansatz, den wir im Schulfach Glück verfolgen, dass wir uns auf diesen Bereich fokussieren, weil da muss man am meisten Energie auch drauf verwenden, damit das dann auch so alles gut erfüllt ist und läuft. Aber das lohnt sich halt. Und das lohnt sich dann wirklich auch nachhaltiger und langfristiger, als jetzt immer nur die schnelle Belohnung zu suchen oder eben, wie du es vorhin schon gesagt hast, diese App nur zu benutzen, um sich irgendwie die Belohnung abzuholen. Ich wollte noch nachfragen, die App, die du da gerade nutzt, wie heißt die?
Soll ich Werbung machen?
Ja, mach
Ich
mal.
habe es extra vermieden. Die nennt sich Habitica. Da
Okay.
stellt man sich quasi einen kleinen Avatar und der kann dann leveln, wenn man Aufgaben erledigt, die man sich selber setzt. Wenn man Sachen, so Tagesaufgaben, kann man sich da setzen. Wenn man die nicht ersetzt, nicht erfüllt, dann verliert man Leben, also baut man ein bisschen Druck auf, muss man auch dazu sagen.
Ja,
Aber
klar.
halt selbstgesteuert, ne? Das ist an der Stelle, glaube ich, ganz wichtig. Und ich kann selber entscheiden, wie sehr ich mich von der App unter Druck setzen lassen möchte. Und die funktioniert auch nur, wenn ich halt eine intrinsische Motivation habe. Also wenn ich selber den Anspruch an mich habe, okay, ich möchte irgendwas bearbeiten oder verändern. So, dann kann die App mich unterstützen, aber ohne diesen eigenen Impuls hat die natürlich auch keine Wirkung, weil dann betrüge ich mich auch immer die ganze Zeit selbst. Ich glaube, ich fände es ganz gut, wenn wir nochmal die Klammer zum Thema Gaming so schließen. Weil
Ja.
jetzt haben wir nochmal, also zum einen über Gaming geredet und was Gaming alles sein kann, positiv wie negativ. Jetzt nochmal so eher das Thema Resilienz und was wir eigentlich möchten, wie Leute gestärkt werden können. Und ich möchte ein Advokat dafür sein, dass Spiele genau dabei helfen können. Also, dass die diese ganzen Kompetenzen stärken können, wenn die Spiele gut gemacht sind und eben nicht irgendwelche toxischen Mechaniken drin haben, wie es leider oft genug der Fall ist, weil halt Leute damit Kohle verdienen wollen. Sondern es müssen auch nicht die bocklangweiligen Lernspiele sein, wo man dann irgendwie eine Wurzel und eine Formel lösen muss, um eine Tür aufzuschließen, um dann dort das nächste mathematische Rätsel lösen zu müssen. So, das macht auch keinen Spaß. Aber ich glaube, Spiele haben das Potenzial, dadurch, dass sie so vielfältig sind und es heutzutage so viele Möglichkeiten gibt. Und das ist ja auch der Unterhaltungsmarkt, wo mit Abstand das meiste Geld reinfließt, noch vor allen anderen. Dass Spiele, wenn sie gut gemacht sind und aber auch gut begleitet werden, entweder von PädagogInnen oder auch von Spielmechaniken, die halt einen irgendwie dabei supporten, dass die dabei helfen können, Vorstellungsvermögen, Kreativität zu stärken, eine Sozialität zu stärken. Also ich würde kooperative Spiele jederzeit vor kompetitiven Spielen bevorzugen, genau aus dem Punkt, weil man halt dazu angehalten ist, irgendwie gemeinsam ein Problem zu bearbeiten. Und ein strategisches Handeln zu fördern, Entscheidungsfreudigkeit und so weiter und so fort. Das können alles Spiele liefern, wenn es halt gut eingeordnet und begleitet ist. Das finde ich auch wichtig. Also ein Spiel allein kann das, glaube ich, nicht leisten. Wenn eine Person sich ganz alleine in einer dunklen Kammer mit einem Spiel auseinandersetzt, ich sehe da die Pflicht durchaus auch bei Eltern, bei PädagogInnen, da Kinder an die Hand zu nehmen und das von vornherein, also ne, Medienbildung von Anfang an, ist ja auch immer so ein Catchphrase, das begleiten und eben nicht sagen, ich kann mit Spielen nichts anfangen, sondern das annehmen, das Interesse des Kindes und das als eigene Aufgabe sehen, okay, dann setze ich mich damit auseinander. Man muss nicht selber spielen, um ein Kind dabei gut begleiten zu können. Man soll sich dafür interessieren, man kann es gerne mal ausprobieren. Wenn man dann immer noch merkt, dass man Argumente gegen ein Spiel hat, dann ist das total okay und auch valide. Aber ich möchte da Eltern wirklich und auch PädagogInnen in die Pflicht nehmen, sich damit auseinanderzusetzen, eine Haltung zu entwickeln, zu gucken, was sind gute Spiele, förderliche Spiele, was sind Spielmechaniken, die nicht so cool sind, die vielleicht eher Resilienz schwächen, weil sie halt Leute irgendwie in Zwänge bringen, finanzieller Natur oder zeitlicher Natur oder wie auch immer. Da gibt es genug Dark Patterns, die da eingebaut werden.
Ja.
Da möchte ich aber auch Leuten Mut machen. Es kann Spaß machen, im besten Fall, sich dann mit Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen über das Thema zu unterhalten, weil es ist relevant, es spielen unglaublich viele Leute Der Altersschnitt ist, glaube ich, bei Anfang 40 mittlerweile. Also wir reden nicht bloß über Kinder und Jugendliche,
Ja.
sondern auch über Erwachsene und alte Leute, wie viel ich irgendwie im Arztsprech oder im Wartezimmer mit einem Handy in der Hand sehe, die dann irgendwas spielen. Das sind heutzutage Erwachsene. Und Erwachsene machen Spiele für Kinder und Jugendliche und Erwachsene, und die haben auch die Verantwortung, gute Spiele zur Verfügung zu stellen.
Sehr schön. Dann hast du jetzt im Prinzip schon die Antwort meiner Abschlussfrage vorgeschoben, weil ich hätte dich jetzt zum Abschluss noch gefragt, inwiefern du Jane McGonigal bei ihrem Take zustimmen würdest, dass Videospiele die Welt besser machen können. Und wenn ich dich da richtig verstanden habe, dann ist da deine Haltung dem gegenüber, dass das Potenzial schon bei vielen Spielen drin steckt, vielleicht nicht bei allen, aber bei vielen. Und wenn man das noch stärker hervorheben würde und dann eben aber auch das System um den spielenden Mensch drumherum mit denkt, ne, ob es jetzt Eltern sind oder Freundinnen, Freunde oder andere Bezugspersonen, dass das dann schon funktionieren kann, dass dann aber, wenn man jetzt so ganz ideologisch halt oder ich sag mal utopisch vielleicht eher drauf gucken würde, man perspektivisch wegkommen müsste von diesem ganzen Dark Patterns, kapitalistischen Gedöns, wir müssen Spiele verkaufen und die Leute da ganz, ganz lange dran halten, weil nur so können wir sie melken, davon ein bisschen wegkommen hin zu diesem Selbstermächtigung, Empowerment-Blick. Habe ich dich da richtig verstanden? Oder möchtest du dazu
Absolut.
was ergänzen?
Nein, du hast vollkommen recht. Und genau, du hast es auch nochmal benannt. Also ich nehme da auch die Spielefirmen und HerstellerInnen in die Pflicht. Die sollen gern ihr Geld verdienen, ne? Das ist Wirtschaft, die müssen ihre Leute bezahlen und so weiter und so
Ja.
fort. Die wollen wachsen und auch in Zukunft Spiele machen. Und das freut uns auch, wenn die das weitermachen können. Und gleichzeitig sind wir Menschen keine Cash-Cows, die da irgendwie für gemolken werden müssen. Es können auch hochwertige Spiele produziert werden. Das haben die jüngere Vergangenheit gezeigt, mit einem relativ niedrigen Budget. Die Leute werden fair behandelt, die dafür arbeiten. Und gleichzeitig sind es tolle Spiele, die Menschen irgendwie, die denen was mitgeben. Und das sollten wir fördern und solche Spiele hypen und Advokaten dafür sein.
Sehr schön. Sehr, sehr cool. Hast du zum Abschluss vielleicht noch so ein oder zwei konkrete Spielempfehlungen für Leute, die da jetzt sich interessieren und tiefer einsteigen wollen? Gibt es irgendwie so ein paar Spiele, wo du sagst, die findest du selber mega gut, die spielst du aktuell oder die empfiehlst du in deinen Veranstaltungen da?
Ich tue mich da schwer, Empfehlungen auszusprechen, gerade in so einem Spielemarkt, wo Leute halt dann auch Geld für bezahlen müssen. Deswegen gehe ich mal so ganz basic ran. Es gibt ja auch super viele kostenfreie Handyspiele, die sich mit irgendwelchen Themen auseinandersetzen, ne? Da verdienen dann Leute wenig Geld oder es sind tatsächlich von irgendwelchen geförderten oder öffentlichen Trägern Sachen, die zur Verfügung gestellt werden. Also zum Beispiel Hidden Codes finde ich ganz nett. Das ist ein sehr einfaches Spiel, was vermutlich auch nicht alle catcht von der Aufmachung her. Aber da geht es, wie der Name sagt, um versteckte Codes, nämlich um Neonazi-Codes. Das ist eine ganz sweete Geschichte eigentlich, wo es um zwei Jugendliche geht. Also man nimmt die Rolle einer jugendlichen Person ein und eine Freundin von sich rutscht so ins rechtsextreme Milieu ab. Man hat dann quasi die Aufforderung, da auf Zeichen zu achten oder eben auch mit der Person dann ins Gespräch zu gehen. Und das fördert zum einen halt das Wissen um die Problematik Rechtsextremismus, und zum anderen eben auch so fördert so ein bisschen die Agency, so die Selbstermächtigung zu gucken, okay, was kann ich denn machen, wenn ich das beobachte in meinem Umfeld? Und das finde ich zum Beispiel ganz toll.
Sehr schön. Packe ich auch mal noch als einen Spieltipp mit in die Shownotes rein. Und wenn wir jetzt einmal beim Thema Shownotes sind, würde ich dir jetzt gerne abschließend noch die Frage stellen, über was für Kanäle oder Wege kann man denn dich oder euch als Projekt finden? Wo gibt es so den heißen Draht zu dir und zu euch?
Also grundsätzlich über den Treibhaus e.V. Döbeln und unser Projekttitel, den Namen habe ich vorhin gar nicht genannt. Unser
Stimmt.
Projekt heißt Spektrum 3000. Und da findet man uns auf der Treibhaus-Webseite. Ja, E-Mail spektrum3000@treibhaus-doebeln.de. Da wird uns man per Mail erreichen. Unsere Dienstnummer habe ich nicht im Kopf, aber auf der Webseite findet man uns oder man schreibt uns halt an. Ansonsten kannst du auch gerne in den Shownotes verlinken zu unserer Projektseite und dann finden uns Leute ganz schnell.
Genau, das werde ich auf jeden Fall tun. Ich hau die Website mit in die Shownotes rein. Da finden sich dann alle Kontaktdaten und dann kann da bei Bedarf auch nochmal Kontakt zu dir aufgenommen werden. Johannes, ich danke dir für die Zeit, für den Austausch. Man könnte, wie mit jedem anderen auch, die sich so für die gleichen Themen interessieren, auch noch stundenlang darüber weiterquatschen, aber es fühlt sich für mich jetzt ganz rund an. Von daher vielen lieben Dank für deine Zeit und den Austausch. Und wenn du magst, dann darfst du gerne noch das letzte Wort an meine Zuhörerinnen und Zuhörer richten. Ich verabschiede mich schon mal.
Ja, vielen Dank für die Einladung überhaupt. Das hat mich sehr gefreut und überrascht. Ich dachte, wir sitzen irgendwann mal in so einer kleinen Kammer und tauschen uns zu dem Thema aus. Und so haben vielleicht auch andere Leute was davon. Das fände ich zumindest ganz toll, wenn sich jetzt vielleicht ein paar HörerInnen inspiriert fühlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bleibt da dran. Also, das ist ein Thema, das wird nicht weggehen. Das ist super wichtig. Und je mehr Menschen sich irgendwie dafür stark machen, desto besser können wir hoffentlich in Zukunft auch Leute begleiten. Das wäre mir ganz wichtig und das finde ich ganz toll, wenn wir über Games nicht nur im Rahmen Mediensucht und exzessiven Medienkonsum sprechen, sondern auch, was sind coole Games, was können Games uns bringen? Denn das sind Spiele, Spiele machen Spaß und Spiele können total toll sein, auch in allen möglichen Lebensbereichen. Spielt Spiele.
Das ist ein schönes Schlusswort. Das lassen wir jetzt so stehen. In dem Sinne, spielt Spiele und bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast von Waldspatz Medien. Mit Musik von audionautix.com.